Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Egal, ob du Teenager bist oder älter, ob du Christ bist oder nicht, ich glaube, wir alle haben ein Rieseninteresse an dem Thema Sexualität und Identität. Und ich glaube, dass diese zwei Themen unmittelbar zusammenhängen, dass es da ganz, ganz enge Verbindungen gibt in diesen zwei Themen. Als Teenager liest du vielleicht die Bravo. Wenn du älter bist, dann ändern sich so ein bisschen deine Lesegewohnheiten. Dann ist es vielleicht eher so die Gala, Cosmopolitan, Brigitte, Men's Health, Frau der Frau, Bild der Frau, Bilder von Frauen. Also so Zeug, was sich halt einfach gut verkauft. Und es verkauft sich extrem gut. Ich glaube, es verkauft sich deshalb so gut, weil es Fragen anspricht, weil es Themen bei uns anspricht, die uns irgendwie alle miteinander berühren. Und hier in der Kirche haben wir heute dieses Thema, weil wir denken, dass Gott etwas dazu zu sagen hat, zu dem Thema Sexualität und Identität. Ich glaube, es ist aber nicht so ganz einfach. Ehrlich gesagt finde ich sogar relativ schwierig, Sexualität, Gott und Kirche zusammenzubringen. Und ich glaube, dass uns dieses Thema heute alle miteinander so an ein Limit heranführen wird. Eine Grenze, die für uns da ist. Ein Limit zum Beispiel bei unserem Gottesbild. Ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, wie du dir Gott vorstellst. Aber ich habe eins festgestellt, vor allem unter uns Christen, da gibt es so eine ganz bestimmte Haltung. Wir denken immer, Gott und Sex, das ist dem peinlich. Also ich weiß nicht, ich habe so Vorstellungen, ja, manchmal noch geprägt aus der Kindheit, so Gott, alter Mann auf der Wolke und der schaut so runter und der guckt so, was wir machen, hey, wow, cool, Sonntag, die feiern Celebration, alles easy. Gut, ja, die singen Lieder, wow, auch das finde ich cool. Aber, was machen die denn da? Finger weg. Die poppen da. Na, aber jetzt muss ich schnell ein Gewitter schicken, damit da unten Ruhe herrscht. Wir haben so diese Vorstellung, Gott schaut von oben zu, so bis zu einem bestimmten Level, aber dann kann er nicht mehr. Ja, das ist nicht bei allen Dingen so. Also Gott kann auch beim Sex zugucken, deshalb gibt es die Missionarstellung, die ist ja christlich. Deshalb heißt sie Missionar. Also da kann Gott noch zugucken, aber wenn du dann dich umdrehst oder mal was anderes ausprobierst, nein, das müsste Gott dann doch zu viel werden. Da kann Gott nicht mit umgehen. Ich glaube, dahinter steckt das Gottesbild, dass Gott mit unserer Sexualität nichts zu tun hat. Also Gott, du siehst ja demnach alles. Du siehst mein ganzes Leben und du siehst ja auch meine Schlafzimmertür. Und wenn die zu ist, dann heißt das draußen bleiben. Du weißt also, da hast du nichts zu suchen in meinem Schlafzimmer. Übrigens deshalb, Selbstbefriedigung immer unter der Decke, dann sieht es Gott nicht. Oh, was war das für ein Wort? Ja, ich glaube, ihr kennt es. Ihr dürft euch locker machen, es kommen noch mehr solche Wörter. Gott kennt uns. Gott hat uns gemacht und zwar mit allem, was zu uns dazugehört. Inklusive unserer Sexualität, inklusive der Dinge, die wir vielleicht doch lieber vor ihm verborgen halten. Die Frage ist, warum haben wir so ein Bild gegenüber Gott? In der Bibel gibt es eine ganz, ganz krasse Aussage. Jakobus sagt mal, wenn es einen Bereich in deinem Leben gibt, wo du Gott ausklammerst, dann kennst du Gott noch gar nicht. Wenn du also in deinem Leben, in deiner Sexualität Gott ausklammerst, dann kennst du diesen Gott gar nicht wirklich. Dann weißt du gar nicht, wie er wirklich zu dir steht. dann weißt du nicht, wie er es meint. Und ich möchte an dem Bild nochmal dranbleiben. Wie siehst du Gott? Was ist deine Vorstellung von ihm? Ist für dich Gott vielleicht eher so ein alter, verknöcherter Sack? So Spaßbremse? Alles, was schön ist, ist eh nicht so sein Ding? Ist das so deine Vorstellung, die du hast von Gott? Oder wie siehst du ihn? Und jetzt mal ganz egal, ob du dich Christ nennst oder nicht. Mal egal, ob du als Paar-Mensch oder als Single-Mensch heute hier bist. Ob es für dich um Poppen oder Handanlegen geht. Was ist deine Sicht auf Gott? Wie denkst du wirklich über ihn? Und ich habe gemerkt, es gibt eine ganz leichte Methode, das festzustellen. Du kannst dich selber mal prüfen, wie du deine Sicht zu Gott hast. Und zwar durch die Frage, hast du schon jemals Jesus in deine Sexualität hinein eingeladen? Und ich habe gesagt, wir kommen heute an Limits, an unsere Grenzen. Hast du jemals Jesus wirklich gesagt, hey Jesus, schau mal, da ist mein Schlafzimmer. Ich gehe jetzt mit meiner Frau, mit meiner Freundin, meinem Playboy in dieses Zimmer und ich lade dich jetzt ein, dabei zu sein? Wow. Ihr merkt, es wird ein bisschen eng. Aber ich glaube, wenn wir wirklich dieses Verständnis haben, wenn wir wirklich sagen, Jesus, du bist auch in meiner Sexualität mittendrin, dann dürfte das eigentlich kein Problem für uns sein. Christen sind ja schon ein bisschen seltsame Menschen. Also ich gebe das echt zu. Auf der einen Seite behaupten Christen, wir haben eine Liebesbeziehung zu diesem Gott. Sie sagen, hey, zu diesem Gott, alles ist möglich. Du kannst alles machen. Du hast alles erschaffen und du hast alles drauf. Yeah, du bist so ein großer Gott. Ja, aber sorry, ich glaube nicht, dass du meiner Sexualität helfen kannst. Also ich glaube schon, dass du in Nepal die Häuser wieder aufbaust. Ich glaube schon, dass du den Hunger der Welt stillen kannst. Aber ich glaube nicht, dass du meine Sexualität, die ich zu oft, zu viel, mit zu vielen oder nur mit mir allein oder überhaupt nicht habe, dass du die in Ordnung bringen kannst. Das Thema von heute, Realität oder Traum, der perfekte Start in eine Beziehung. Und ich glaube, dass der perfekte Start in eine Beziehung damit zu tun hat, dass wir als allererstes Jesus dazu einladen. Jesus und ich habe den Eindruck, dass wir heute hier sind, ganz schön kaputt bei einem Thema. Ich glaube, dass es viel zum Wiederherstellen gibt und ich glaube, dass es viel zum Geraderücken gibt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt die nächste halbe Stunde gebrauchst, um in unseren Herzen etwas zu verändern. Danke, dass du es tust, im Namen Jesu. Amen. Ja, die Frage ist, wie steht Gott eigentlich zur Sexualität? Wie denkt er darüber? Und ich glaube, dass schon bei der Frage wir Christen manchmal ganz schön schräg sind. Was sagt die Bibel? Wie steht Gott zur Sexualität? In den Sprüche 5, da steht, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ich weiß, das ist ein Übersetzungsfehler. Im Originaltext steht da ja nicht Brüste, da steht ja Haare. Und da steht ja auch nicht berausche dich, sondern wenn man es genau übersetzt, heißt es ja eigentlich nur finde Gefallen. Also heißt es, finde immer wieder Gefallen an den Haaren deiner Frau, auch wenn sie mittlerweile ergraut sind. Hey, und jetzt klingt's fromm, oder? Jetzt ist stimmig, so, jetzt kann man es in der Kirche auch vortragen. Ja, aber das steht da nicht. Da steht es um Berauschen an den Brüsten deiner Frau, ihr Männer. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr Frauen, lasst euch erklären. Ihr habt sie zwar, aber ja, gut. Berausche dich an den Brüsten deiner Frau. Und da geht es um Sex. Da soll es abgehen. Du sollst dich berauschen. Du sollst deine ganzen Sinne mit reinnehmen. Sexualität mit Leib und Seele und volle Kanne drin aufgehen. Genau darum geht es. Und ich finde, das klingt nicht nach Spaßbremse. Ich glaube, dass Gott unsere Sexualität mit extrem viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, dass er da voll dahinter steht. Und doch sagt diese Bibel an einer anderen Stelle eben auch noch was anderes. Die sagt, Sexualität, die aufblüht, gehört in eine Ehe hinein. Oh, shit, musst ja einen Haken haben. Irgendwie doch noch eine Spaßbremse. Die Bibel sagt allen Ernstes, eine Beziehung zwischen Mann und Frau hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist die Ehe. Und so heißt es in 1. Mose 2, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Da heißt es das Wort Echad, und Echad meint die Ehe. Sie werden einen Ehebund schließen. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich aber nicht. Jetzt ist Gott schon krass unterwegs. Gott geht davon aus und sagt, die Gebote, die ich dir gebe, das, was ich dir mit auf den Weg gebe, die sind dazu da, damit du lebst und aufblühst. Sie sind da, damit du Verletzungen im Leben vermeidest. Und ich möchte dich heute einladen, mit mir mal so die gängige Praxis unserer Gesellschaft zu hinterfragen. Was ist laut Hollywood so der perfekte Start in eine Beziehung? Wie funktioniert das? Als Erstes, du kommst irgendwo rein und du findest jemand geil. Also optisch. Hey, und ganz ehrlich, vergesst diesen ganzen Schwachsinn von wegen innerer Werte. Wenn es wirklich um die inneren Werte ging, wäre der Playboy voll mit Röntgenbildern. Du kommst in einen Raum und es geht um die Optik. Und du findest jemand richtig scharf. So, jetzt geht es darum, einen kreativen Weg zu finden, diese Person anzusprechen. Und du sprichst sie an und du hast Glück und sie macht was mit dir und du gehst weg. Und wenn es jetzt gut läuft, dann gibt es an diesem ersten Abend diesen ominösen ersten Kuss. Ey, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Dieser erste Kuss, der ist sowas von magisch. Den Rest deines Lebens kannst du knicken. Der erste Kuss, das, yeah. Und wenn es dann ganz bombastisch läuft, also mega, 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 mega gut, ab in die Kiste. Am ersten Abend. Der perfekte Start. So, jetzt warst du im Bett und jetzt wachst du am nächsten Morgen auf. Und dann ist das so ein bisschen so, als ob du den Osterhasen auspackst und stellst fest, da ist keine Schokolade drin, sondern Bio-Tofu-Masse. Shit. Das war jetzt irgendwie nicht so das, was ich mir versprochen habe. Kein Problem. Du kannst Schluss machen, deine Jeans anziehen und gehen. Du hast ja noch mal einen Versuch für das perfekte erste Mal. Und ich glaube ganz ehrlich, dass auch wir Christen unheimlich viel an diesem Denkmuster hängen. Dass wir viel von diesem Hollywood-Muster übernommen haben. Und dann gibt es diese Momente mit irgendeinem guten Freund, einer Freundin oder einem Seelsorgegespräch, in dem wir ganz ehrlich werden. Und wenn wir dann ganz ehrlich mal reden, dann stellen wir fest, dass unser Herz eigentlich mehr einem Trümmerhaufen gleicht, als irgendetwas Aufblühendem, einer schönen blühenden Rose oder sowas. Da drin sieht es oft ganz schön kaputt aus. Dann kommt der nächste Partner, der nächste Versuch und du denkst, jetzt aber, das ist jetzt aber der Richtige und das muss er jetzt auch sein. Oh, und dann geht das Spiel irgendwie nochmal los und irgendwie endet es auch wieder nochmal gleich und das Resultat von all dem sind Verletzungen über Verletzungen. Gott dagegen ist der Meinung und er sagt, dass man Verletzungen verhindert, wenn ein Paar erst eine Entscheidung trifft, dann einen Bund schließt und dann die Sexualität auspackt. Gott hat da eine Reihenfolge und er hat sich was gedacht dabei. Und ich kann euch das einfach aus meinem eigenen Leben sagen, mit deinem Partner zu schlafen, ist das Intimste, was du machen kannst. Und ich weiß, dass Hollywood uns etwas ganz anderes erzählen möchte. Aber mit deinem Partner zu schlafen, das ist das Intimste überhaupt und danach ist Schluss. Und es bringt dir nichts, dann nochmal andere Partner dazuzunehmen, nochmal andere Stellungen auszuprobieren, vielleicht eine andere Körperöffnung. Nein, davon wird es nicht intimer. Du hast das Intimste, das du hast, mit jemandem geteilt. Und ich glaube ganz ehrlich, weil wir das so oft tun mittlerweile, fühlen sich so viele Beziehungen so leer an, weil da etwas fehlt. Ich glaube, der Frust beim Thema Sexualität ist extrem groß. Gott sagt, deine Sexualität ist wie ein Festmahl, ein Festschmaus. Aber ehrlich gesagt, mir kommt das manchmal eher so vor, als ob Sexualität ein Teller Suppe wäre und du isst mit einer Gabel. Du kannst futtern und futtern und futtern und futtern, aber irgendwie kommt nichts an. Und ich glaube, jeder hier, der irgendwie Erfahrungen mit dem Bereich Selbstbefriedigung, Internet, Pornografie hat, weiß, von was ich spreche. Du kannst futtern, so viel du willst, es kommt nichts an, du wirst nicht satt. Und die Lösung erscheint uns ganz oft darin, die Suppe zu wechseln. Gott nennt jetzt also eine Reihenfolge. Entscheidung, Bund schließen, ab in die Kiste. Jetzt, manchmal passiert was total Lustiges. Christen, die sind auch in ihrer Argumentationsweise manchmal sehr, sehr witzig unterwegs. Manchmal kommen sie zu mir und sagen, hey Pastor, jetzt sag doch mal, wo steht's eigentlich wirklich? Also wo steht ganz genau in der Bibel drinnen diese Sache mit der Ehe und so und Sex gehört in die Ehe? Sie haben die Hoffnung, dass du keinen Vers weißt. So, und deshalb, ich möchte euch jetzt sagen, wo steht es denn wirklich in der Bibel drin? 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn man hier reinschaut, welches Wort dort verwendet wird, dann geht es dort um Ausgrenzen, um Herausnehmen. Und man könnte es jetzt auch deutsch sagen, du sollst keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Da steht es wortwörtlich. Aber wisst ihr was, diese Frage, die ist total bescheuert, weil die Antwort interessiert keine Sau. Das ist Bibel-Kung-Fu. Kennt ihr Bibel-Kung-Fu? Das heißt, du suchst nach einer Bibelstelle in der Hoffnung, keine zu finden, die dann genau das besagt, was du nicht hören möchtest. Und wenn du sie dann doch gefunden hast, naja, dann kann es so ja nicht gemeint sein. Irgendwie tricksen wir uns mit diesem Buch aus gegenseitig. Und jetzt steht das tatsächlich da drinnen. Ich glaube, das Problem ist, dass hinter allem etwas ganz, ganz Tiefes steckt. Und ich glaube, dass Gott uns heute an der Stelle wirklich überführen möchte. Ich glaube, hinter dieser Frage überhaupt steckt die Tatsache, dass wir Gott nicht vertrauen. Wir glauben nicht, dass der es wirklich gut mit uns meint. Ganz tief da drin ist irgendwo eine Hemmschwelle, wo wir sagen, nee Gott, ich glaube dir nicht, dass du es wirklich gut meinst. Wisst ihr, in den Gottesdiensten ist das auch total einfach. Da kannst du jetzt an der Stelle ganz einfach so einen Cut machen und dann lasst uns wieder ein Lied singen. Und das ist voll geil. Da kann man dann aufstehen und dann kann man wieder singen. How great is our God? Und dann kommt so die nächste Zeile und irgendwann, I give you my life with everything, with beinahe everything, außer meinem Sex. Oder vielleicht Geld. Wir klammern das so schön aus und das kann man im Singen brutal gut. Aber wisst ihr was, manchmal glaube ich, dass Predigten dazu da sind, uns wirklich zu überführen. Wir kommen an unsere Grenzen. Wir hatten ja die Korinther-Serie, ist noch nicht lange her, liegt direkt hinter uns. Und Paulus, der wurde in Korinth mit ganz, ganz seltsamen Argumenten konfrontiert. Die haben zu ihm gesagt, lieber Paulus, weißt du was? Meine Sexualität, die stimmt für mich. Zum Glück, das hat man vor 2000 Jahren gesagt, macht heute keiner mehr. Ja, doch, leider. Weißt du, Mike, meine Sexualität, die stimmt für mich. Und ich habe einen großen Frieden mit mir. Ah, okay. Paulus hat man so konfrontiert und er gibt eine ganz interessante Antwort. Er sagt im 1. Korinther 6, alles ist erlaubt. Das mag stimmen. Darf man sich 50 Shades of Grey reinziehen? Darf man schon, wenn man schon keinen Geschlechtsverkehr hat, darf man dann wenigstens Oralsex haben? Darf man in der Fantasie mit einem anderen Partner loslegen, während man sich selber besorgt? Darf man das? Es ist dir alles erlaubt. Aber Paulus macht da nicht Halt. Er sagt, es ist dir alles erlaubt, aber es dient dir nicht alles zum Guten. Und es soll dich nichts beherrschen. Und ich glaube, Paulus macht hier nichts anderes, als er sagt, fang doch mal an, Gott zu vertrauen. Hör doch mal auf mit dieser Frage, darf man? Und fang dann zu vertrauen, dass das, was er vorgibt, wirklich dazu führt, aufzublühen. Welche Konsequenzen hat es, Sex außerhalb der Ehe auszuleben? Ich möchte euch einfach mal ganz praktisch sagen, was hat das für Konsequenzen, wenn man es macht? Das erste sind seelische Konsequenzen. Deine Seele leidet wie die Sau, wenn du wieder und wieder und wieder diesen Hollywood-Start hinlegst. Und wenn du wieder und wieder und wieder verletzt wirst. Deine Seele macht das nicht mit, sie zerbricht. Und du kommst an den Punkt, wo du innerlich zerbrochen bist. Das zweite sind körperliche Konsequenzen. Es gibt ein Problem und ich weiß echt nicht, ja, das klingt oft so nach Kitsch, aber ich meine das echt brutal ernst. Es gibt ein Problem bei uns im Leben. Wenn du mal irgendwann diese Lust- und Triebphase so ein ganz klein bisschen hinter dir hast und die Hörner abgestoßen und du triffst diesen einen Partner, du triffst diesen Partner, den du wirklich liebst, mit dem du dein Leben teilen willst, den du auf immer lieben möchtest. Hey, ich garantiere dir, du hast einen ganz tiefen Wunsch in dir. In dem Moment, wo du diesen Partner triffst und ihn vielleicht fragst, ob er dich heiraten möchte, dann hast du den Wunsch, dich ihm zu präsentieren als eine schöne, aufgeblühte Blume. Das Problem ist, in unserem Leben passieren Dinge mit uns. Jetzt triffst du diesen Partner und möglicherweise fragt er dich so nach deiner Vergangenheit. Und dann fängst du an zu erzählen und dann sagst du so, ja, also meinen ersten Kuss, den hatte ich mit der. Das erste Mal Hand unterm T-Shirt hatte ich mit den Zweien. Das erste Mal Petting hatte ich mit der. Den ersten Orgasmus, nicht von mir selber, hatte ich mit der. Den ersten Geschlechtsverkehr hatte ich mit der. Ah ja, und wisst ihr, Pornografie, das bereitet uns ja extrem gut auf Beziehung vor. Und jetzt wirst du deiner Partnerin möglicherweise sagen, weißt du, und ich habe mich brutal gut vorbereitet. Ich habe etwa 7000 Frauen nackt gesehen, in allen Stellungen, in allen Positionen, in allen Praktiken, die man sexuell nur irgendwie machen kann. Aber Liebling, das hat mit dir nichts zu tun. Und jetzt gebe ich dir meine Rose. Und irgendwie so ein bisschen ist es schon kitschig und so ein bisschen ist es lustig, aber dahinter steckt etwas ganz, ganz Ernstes. Wenn du so vor dem Partner stehst, den du wirklich liebst, aus tiefstem Herzen, dann stehst du vor diesem Partner und hast nur einen einzigen Wunsch, du hättest gerne eine andere Vergangenheit. Du wünschst dir, dass du irgendwie nochmal neu anfangen könntest. Dass das anders gelaufen wäre. Außerhalb der Ehe mit dem Sex loszulegen, hat geistliche Konsequenzen. Wenn du dauerhaft einen Bereich deines Lebens ausklammerst, dann wirst du niemals in diese tiefe Gottesbeziehung kommen, in diese geistliche Beziehung hineinkommen, die Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Ich garantiere dir, das ist nicht möglich. Wenn du Gott in einem Bereich deines Lebens ausklammerst, dann kennst du ihn noch nicht. Und deine geistliche Stärke wird abnehmen. Es hat ehrliche Konsequenzen. Wenn du vor deiner Ehe mit anderen Partnern Sex hattest, dann nimmst du in dein Ehebett Personen, Gedanken mit hinein, die da nicht hingehören. Hey, ich weiß, wir sind ja alle super cool. Ja, we are sex bomb. Absolut, hey, bum bum. Also ich auf jeden Fall, hey. Wow. Aber soll ich euch sagen, was dich echt kaputt macht? Wo du absolut am Stock gehst? Wenn du mit einem Partner, jetzt egal, Mann oder Frau, wenn du mit einem Partner Sex hast und dich nach dem Orgasmus fragen musst, an wen hat er oder sie jetzt gerade gedacht? Ey, ich sag dir, das zerstört. Das zerstört urgewaltig. Vergleichen ist nicht immer gut. Junge Paare fragen mich immer wieder, dieses, was dürfen wir? Das scheint so echt die beliebteste Frage Nummer eins zu sein. Was dürfen wir? Was können wir? Wo sind die Grenzen? Was können wir machen? Und ich sage euch, diese Was-dürfen-wir-Frage, die ist total bescheuert und ich würde sie gerne mal umdrehen und würde dich mal fragen, was trainierst du? Ja, wie meine ich das? Vor einiger Zeit kam ein junges Paar zu mir, zwei äußerst attraktive Menschen, die wirklich knackig, sexy. Sie kamen zu mir und sie sagten, hey, wir sind ein Paar. Dann sage ich, ja, das weiß ich seit 3 Jahren. Ah, okay, ja. Also, weißt du, wir wollen keinen Sex vor der Ehe haben. Sag ich, cool. Ja, und wir wollen im Sommer miteinander in Urlaub gehen. Sag ich, aha. Aber es wird nichts passieren. 5 Wochen Urlaub, Zelt. Es wird nichts passieren. Ihr armen Schweine. Oh Mann. Ey, was trainierst du da? Ich hab Fantasien, ja, also ich bin da schon fantasievoll. Und ich habe mir das vorgestellt. Hey, zwei hammerattraktive Menschen, die liegen da in ihrem Zelt abends, so, eher mit Latte Macchiato, nein. Was trainierst du da? Du trainierst in der Tiefe deines Herzens, immer wenn es geil wird, nein. So, das kann man schon mal machen, eine Zeit lang. Aber jetzt kommt das Allerverrückteste und ich sage euch, Christen sind wirklich strange. Die glauben allen Ernstes, das kannst du über Jahre trainieren, dann stellst du dich vor ein Traualtar, dann gibt es den Kuss und dann geht's nach Hause und juhu! Nein. Denn du hast gelernt, immer wenn es geil wird, nein. Ey, wie traurig sind manche junge Ehen, weil sie genau das trainiert haben über Jahre. Und glaub mir, so hat sich Gott das mit der Sexualität nicht gedacht. Was ist der perfekte Start in eine Beziehung? Das war ja das Thema von heute. Ey, ich muss dich leider enttäuschen. Den gibt's nicht. Den perfekten Start in eine Beziehung gibt es nicht. Und weißt du warum? Weil es keine perfekten Partner gibt. Und ich möchte dir das ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich einen Partner gäbe, der perfekt wäre, der hätte kein Interesse an dir. Shit, da könntest du nicht landen. Aber es gibt einen Trost. Es gibt eine Möglichkeit, wie dieser Beginn einer Beziehung dennoch gelingen kann. Ich glaube, der perfekte Start in eine Beziehung ist es, dass wir gemeinsam mit diesem Partner, aber vielleicht schon vorher, wo du ihn noch gar nicht hast, als Single zu Jesus gehst und sagen, hey Jesus, ich komme zu dir, ich lade dich ein. Ich wünsche mir, dass du in meine Sexualität hineinkommst. Egal, ob du deine Sexualität mit dir selber ausmachen musst, weil du Single bist. Ob sie vielleicht ganz abgestorben ist, weil du dir es nicht mehr erlaubst. Oder ob du jetzt davor bist, in eine Beziehung gerade reinstartest. Oder vielleicht auch schon unterwegs bist. Ich glaube, dass wir nichts dringender brauchen als Heilung. Ich hatte vorhin während dem Worship so ein Bild. Und ich habe Jesus gesehen, wie er über eine Blumenwiese lief. Und diese Blumenwiese, die sah so kaputt aus. So extrem kaputt. Jede einzelne Blume dieser Wiese lag platt. Sie war abgeknickt. Ich weiß nicht, war ein Sturm drüber gegangen. Alles war platt und es sah extrem übel aus. Und ich habe Jesus gesehen, wie er über diese Wiese läuft und wie er zu jeder einzelnen Blume hergeht und wie er sie wieder aufrichtet. Und ich glaube, dass genau das ist, was heute passieren soll. Jesus möchte dich wieder aufrichten. Jesus, und ich danke dir, dass du mittendrin sein willst in unserem Leben. Danke, dass es keinen Bereich gibt, der dir peinlich wäre. Jesus, und ich danke dir so, dass du heute hier wirklich mit Gedanken und Bildern aufräumen möchtest. Dass wir frei werden dürfen, dass wir ehrlich werden dürfen vor dir und anderen. Dass wir zu dem, was unsere Sexualität ausmacht, mit allem Gesunden und allem Kranken, dass wir dazu stehen dürfen. Jesus, und ich glaube zutiefst daran, dass du ein Gott bist, der heilt. Und ich glaube, dass du vor allem auch im Bereich der Sexualität Heilung schenken willst. Und ich weiß, dass hier heute viele Leute sind, die im Bereich der Sexualität wirklich Verletzungen erlitten haben. Sei es durch sich selbst, durch andere, durch Enttäuschungen, durch das Leben. Und ich möchte dir zusprechen, Gott sieht dein Problem. Gott sieht deine Situation. Seine Gedanken sind es, dass du aufblühst. Seine Gedanken sind, dass du eine Sexualität in deinem Leben hast, die wirklich zum Blühen kommt und die Freude macht und die Spaß bringt. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt ein Wunder tust, dass du durch diese Reihen gehst und Wiederherstellung schenkst. Danke dafür. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.